Hallo und herzlich willkommen bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz-Podcast. Für alle Betroffenen mit oder ohne Handicap, die pflegen, unterstützen, forschen und möglich machen. Lasst uns miteinander alle Themen rund um die Demenz mehr in den Mittelpunkt bringen, gemeinsam, verantwortungsvoll, aber auch voller Freude. Denn Demenz ist auch Leben, Demenz ist auch Liebe. Hallo ihr Lieben da draußen zu einer neuen Folge Ebbe im Kopf, dein ja tatsächlich mehr als Demenz-Podcast. Ich freue mich heute sehr, dich, liebe Lucia, zu Gast zu haben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lucia Pöll.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Lucia, erzähl unseren Zuhörern doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Ich bin die Lucia Pöll. Meine Ausbildung zur damals noch Krankenschwester habe ich schon ein bisschen vor einer Zeit abgelegt, vor über 30 Jahren bereits, und habe bis jetzt einige Erfahrungen natürlich sammeln können, unter anderem in verschiedenen Organisationen, auch in verschiedenen Funktionen bin ich hineingeschlüpft, durfte etliche Fort- und Weiterbildungen mitmachen, unter anderem Pain-Nurse, Ethikberatung, ich war Pflegedienstleitung, auch im Krankenhaus, in einem Seniorenheim, durfte eine Tagespflege mitgestalten im Aufbau und bin letztendlich, wo ich jetzt bin, an einer Pflegeschule gelandet, teilweise auch in Selbstständigkeit als Dozentin.
Dankeschön. Lucia, wenn du sagst, du bist jetzt an einer Pflegeschule gelandet, wie kann ich mir das denn vorstellen? Pflege und Ausbildung fließt da ineinander, oder?
Genau, so schaut's aus. Wir haben eine Klasse immer am Jahresanfang der generalistischen Pflegeausbildung und eine Klasse der Pflegehelferausbildung, die die ganze Ausbildung in einem Jahr absolvieren und die Generalisten ja in 3 Jahren. Genau.
Generalistik, kommen wir nachher nochmal zu. Deine Erfahrung, 1 Jahr Ausbildung.
Ja, herausfordernd. Und ich glaube, wir kommen da heute auch nochmal drauf zurück, vielleicht nochmal spezieller. Unabdingbar, denke ich. Mhm. Viele in der Pflege haben aktuell noch gar keine Ausbildung. Die wurden in der Praxis angelernt im Zuge der neuen gesetzlichen Vorgaben, Pflegestärkungsgesetz unter anderem, möchten viele sich ausbilden lassen und umgekehrt viele Arbeitgeber wünschen sich eine Ausbildung, um vor allem das Ganze professionell auf die Beine zu stellen.
Wie ist denn deine Einschätzung, wenn wir über Ausbildung reden? Ist die Ausbildung, wie wir sie anbieten, momentan professionell? Und dann schiebe ich gleich eine Frage hinterher. Ich hatte letztes Mal so, ich nenne es mal Zwiegespräch. Da wurde mir gesagt, dass man sich eigentlich nichts Besseres auswählen kann als eine Ausbildung momentan in der Pflege. Und jetzt kommt's, weil einem A, alle Türen offen stehen und B, weil man echt eine Menge Geld verdient.
Ja, ich glaube, du triffst den Nagel vollständig auf den Kopf. Aktuell steigen Gott sei Dank die Zahlen in der Ausbildung. Es steigen die unterzeichneten Arbeitsverträge und es steigen auch die Löhne und Gehälter. Das ist wirklich so. Und wir freuen uns natürlich alle sehr, dass neues, junges Gemüse nachkommt, den Beruf ergreifen wollen und hoffentlich dann doch auch in der Pflege landen, da wo es aktuell brennt, und bleiben vor allem. Jedoch denke ich schon, bietet die Ausbildung ein unglaubliches Sprungbrett. Einmal für seine eigene persönliche Entwicklung und einmal natürlich am Arbeitsmarkt. Also hier stehen mittlerweile alle Türen offen. Die Pflege wird wirklich mit Handkuss aktuell genommen. Ja.
Lucia, Ausbildung ganz wichtig. Alle Türen stehen offen. Laut vielen Gesprächen, die ich geführt habe, was ich gar nicht glauben kann, schwimmen die Menschen, die in der Pflege arbeiten, in Geld. Die Ressource Zeit ist zwar ein Faktor, aber ansonsten Traumjob. Und es ist ja nicht so, dass der Markt auch mit billigen Arbeitskräften aus anderen Ländern momentan überschwommen wird oder überschwemmt wird, oder?
Ja, ein sehr großer, viel diskutierter Bereich, den du da aktuell ansprichst. Wenn wir uns mal umgucken, es arbeiten viele ausländische Arbeitskräfte hier in Deutschland, teils mit Anerkennung, teils ohne Anerkennung. Das heißt, bereits ausgelernte, examinierte Arbeitskräfte besetzen Stellen in der Pflege in dem Rahmen, dass sie als Pflegehelfer angestellt sind, weil sie keine Anerkennung haben, weil sie die Anerkennung in Deutschland nicht durchlaufen haben. Ja, das sind, wie du sagst, billige Arbeitskräfte, ja.
Thema Anerkennung, da bewegt sich was, oder? Oder hoffentlich?
ja, es bewegt sich sehr viel. Es gibt unglaublich viele Anfragen. Bei uns an der Schule steht das Telefon fast nicht still. Wir bieten diese Anerkennungsverfahren zusätzlich an. Und da gibt's auch sehr viele Organisationen, die das managen, die hier auch wirklich sehr viel unternehmen, dass der Pflegenotstand in Deutschland sich verbessert. Und man sieht's ja, in Amberg werden diese Verfahren bearbeitet. Die Arbeitskräfte dort laufen heiß. Es tut sich sehr viel.
Wenn Arbeitskräfte was durchlaufen, wenn wir Ausbildung machen, man kann ja viel lernen, viel machen, viel tun. Was man, glaube ich, nicht lernen kann, ist Empathie. Und jetzt wollte ich mir fragen, Empathie in der Pflege ist doch eine der wichtigsten Voraussetzungen, die man haben müsste. Oder vielleicht sogar besonders im Umgang mit Menschen mit Demenz.
Ja, ich glaube, Empathie wünscht sich jeder so ein bisschen, wenn er zum Arzt geht, wenn er zum Zahnarzt geht und vor allem, wenn er in der Pflege mit unter anderem auch von der Pflege betreut wird. Wenn wir dann nochmal den besonderen Bereich der vulnerablen Dementen beleuchten, ist es eigentlich unumgänglich, dass man sich über das Thema Empathie unterhält, dass man Empathie vor allem in der Ausbildung mit verankert. Gott sei Dank ist sie das und Gott sei Dank kann man das lernen. Nochmal deine Frage aufgreifend, sehr viele bringen bereits Empathie mit, sind bereits vielleicht vom Elternhaus, von der Umgebung, bereits hier sehr gut mit Erfahrungen bestückt und haben das in sich drin, ohne groß darüber nachzudenken. Aber auch in der Pflege wird hier wirklich in der Ausbildung vor allem ein sehr großer Wert drauf gelegt, das zu erlernen. Beginnt bereits in den ersten Wochen in der Tat. Zieht sich über alle Bereiche. Wir haben ja in der generalistischen Ausbildung CEs. Da gibt's 11 Stück und das Thema Empathie ist in allen 11 CEs mit verankert.
Ich weiß, dass ich bohre. Also Traumjob, ich verdiene mir eine goldene Nase in der Pflege und alle, die in der Pflege arbeiten, sind empathisch. Also ich würde das wirklich mal hinterfragen. Ich glaube, dass der Pflegejob noch immer nicht so gut bezahlt ist, wie es an vielen Stellen erzählt wird. Und ich glaube, dass man trotz des Pflegenotstandes doch öfter hinschauen sollte. Also erstmal das Ganze sehr attraktiv machen. Aber der Bäcker oder die Bäckermeisterin, die Brezen nicht machen kann, fällt durch. Fällt jemand durch die Pflegeausbildung, wenn er nicht empathisch ist? Erkennt man, ob die Menschen dazu geeignet sind? Oder lassen wir jeden durchkommen?
Oh ja, ja, ja. Du sprichst jetzt wieder ein heißes Eisen an. Natürlich ist es nicht so, dass die Empathie nach einem durchlaufenden Examen gelebt wird. Völlig. Und ich glaube, das muss auch noch mal vertiefter in die Ausbildung rücken. Ein wirklich wichtiger Punkt. Man kann es so sehen wie in allen anderen Fächern, sei es Anatomie oder Prophylaxen. Das kann man lernen, man kann gute Noten schreiben und anschließend wieder vergessen. Das Problem, glaube ich, ist auch, dass es sich immer weiterentwickeln muss und auch in der Praxis gelebt werden muss. Ich ziehe hier immer wieder mal gerne die Führungskräfte mit zur Verantwortung, die eigentlich den Rahmen dafür schaffen müssten, dass jede Pflegekraft die Empathie weiterentwickeln kann, ihre eigenen empathischen Fähigkeiten weiterentwickeln kann, immer wieder dazu geschult wird, sich immer wieder reflektiert und vor allem, dass die Stolpersteine, die eine empathische Haltung zulassen, ausgeräumt werden. Wenn wir uns mal überlegen, was ist denn eigentlich Empathie? Fähigkeiten, Emotionen wahrzunehmen oder nicht unbedingt zu urteilen, eine bestimmte Perspektive einzunehmen oder jeder kennt ja auch das Modewort Achtsamkeit, innere Haltung. Das nehme ich gerne immer dazu mit hinein. Aber es gibt eben sehr viele und große Bausteine, die diese Haltung verhindern. Und da ist unser größter Feind in der Pflege die fehlende Zeit. Fehlende Zeit und Personalmangel, fehlende organisatorische Strukturen, fehlende Teamarbeit und so weiter und so fort. Ich glaube, da könnte man die ganze Nacht durchsprechen.
Aber du sagst, dass
ja,
eine aktuelle Herausforderung in der Pflege oder die Pflege erschweren, ist fehlende Zeit und Ressource, um empathisch zu handeln. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Wenn wir uns nochmal zurückbesinnen, was ist denn Empathie? Ich wage zu behaupten, ich habe das Wort Respekt mit hineinbekommen. Ich weiß nicht, oder habe ich es vergessen?
Nee, war davor. Ich glaube, es war dabei, auf alle Fälle.
Es war dabei, sehr gut. Mhm. Also respektvolle Kommunikation vor allem ist zum Beispiel natürlich zuhören, Verständnis zeigen. Dazu brauche ich Geduld und dazu benötige ich Zeit.
Also Wertschätzung, Augenhöhe auch da zu sein, oder?
Mhm. Um zuhören zu können, um vor allem aktives Zuhören. Das wird natürlich in der Schule gelehrt, geübt, auch praxisnah geübt. Aber um das Ganze umsetzen zu können, braucht es Zeit. Nicht nur die üblichen Dinge zuzuhören wie, okay, Aufnahmedaten oder wie haben Sie geschlafen, sondern wirklich mal zuhören, vielleicht als Beispiel, das und das müssen Sie jetzt machen, sondern zuzuhören, was antwortet mir der Patient, was antwortet mir der Bewohner drauf und da nochmal nachhaken, was fühlen Sie dabei, wie geht es Ihnen damit?
Nochmal die Frage, also wenn ich den Pflegeberuf machen möchte, wie ist denn da die wie viel Prozent bestehen da, weißt du das?
Da bin ich jetzt überfragt. Es gibt natürlich immer eine Durchfallquote, aber die aktuellen Zahlen kenne ich nicht. Was ich aber eher beängstigender finde, ist die hohe Abbruchquote.
Warum Abbruchquote, wenn das doch das Schlaraffenland des Arbeitens ist? Wenn ich so viel Geld verdiene, ja, mir den Job aus, wieso breche ich dann ab? Ich hoffe, ihr da draußen, ihr spürt ein bisschen meine Ironie.
Also es ist wirklich so, also einerseits muss ich dem Ganzen doch widersprechen, die Ausbildungsvergütung hat sich wirklich sehr gut etabliert. Das ist mit einer der besten Ausbildungsberufe, finanziell gesehen zumindest, jetzt in Deutschland. Aber es brechen ja fast über 40% ab. Natürlich unterschiedlich in den Bundesländern. Ein Ausbildungsreport von Verdi, wenn ich das jetzt so ansprechen darf, die genau die Ausbildungssituation der Pflegeazubis beleuchtet hat. Und da kamen schon erschreckende Zahlen und Fakten heraus, leider Gottes ja. Ein Punkt ist Überforderung. Mhm. Überforderung, weil das System vielleicht auch so ein bisschen zerfahren ist, die Generalistik ja noch dreigeteilt angeboten wird in einmal die generalistische Ausbildung, einmal Schwerpunkt Altenpflege, einmal Schwerpunkt Kinderpflege und viele, viele, viele Themen unglaublich komprimiert werden. Man hüpft über die einzelnen Themen. Eine Tiefe erreicht man selten. Ein tieferes Verständnis kann man oft nicht vermitteln in einigen Bereichen.
Wie siehst du das, wenn du, Entschuldigung, die Generalistik siehst, die ja wirklich kontrovers diskutiert wird? Ist das ein Fortschritt oder, wie wir es gerade hören mit den 40, ist das tatsächlich eine absolute Überforderung der Menschen, die ausgebildet werden?
Ich glaube, man darf nicht nur jammern. Ich glaube, dass es sehr viele und gute Ansätze gibt. Zum Beispiel die Möglichkeit, in der EU anerkannt zu sein, das bei der Altenpflege ja leider nicht war und auch die Vergütung gestiegen ist. Es Gott sei Dank jetzt immer mehr Praxisanleiter gibt, die ihre vorgeschriebenen Anleiterstunden umsetzen. Aber das ist genau der zweite Haken. Sehr viele bemängelten wirklich die fehlende Anleitung in der Praxis. Und ich glaube, das ist einer der größten Haken, die man leider immer noch hört, dass die Anleitungen teils nie oder desolat stattfinden. Und so fühlen sich die Schüler nicht gut aufgehoben, nicht gut aufgefangen. Der Transfer der Theorie in die Praxis fällt somit unglaublich schwer.
Wie kann das denn sein, dass wir einen Riesenbedarf haben am Mann und an der Frau in der Pflege, am Kind in der Pflege. Und jetzt hakt es an der Praxis. Also wir könnten doch tatsächlich Pflege vom ersten Schritt an leben und in die Pflege gehen. Warum macht man das nicht? Und noch weiter gedacht, ich glaube, 70% pflegen wir daheim. Ich glaube, dass da so viele Experten und Expertinnen sind, die dem ausbildenden Personal nicht nur das Wasser reichen können, sondern vielleicht sogar weiter sind, weil sie es aktiv leben. Wieso kriegen wir da keine Synergie hin? Ist das so typisch deutsch oder woran hapert das? Oder will keiner was von seinem Kuchen abgeben und sagen, naja, die zu Hause pflegen, klar, sind besser oder genauso gut wie wir? Vielleicht, aber wir haben ein gewisses Monopol.
Ich fange mal mit etwas anderem an. Für mich war immer unvorstellbar. Also wenn ich an mich, an meine Ausbildung zurückdenke, bei uns gab es so diese Praxisanleitungen in der Arbeitsstätte fast gar nicht. Für mich war es immer unvorstellbar. Jeder Maurer, jeder Friseur der sein Handwerk lernt, stand nebendran Meister oder eine andere sehr berufserfahrene Person, die demjenigen das gezeigt hat, wie was zu funktionieren hat. In der Pflege war es oft so, man ging hin und bekam gesagt, mach mal das und das und dann hat man es gemacht. Und leider Gottes hat sich daran, ich möchte nochmal auf meinen Werdegang oder meine Zeit zurück hinweisen, nicht viel geändert. Ich bekomme immer noch Rückmeldungen meiner Schüler. Sie stehen in der Früh auf Station und dann bekommen sie nur gesagt, also du machst heute die Station alleine. Praxisanleitungsstunden vorgeschrieben sind ja mittlerweile gesetzlich, aber die werden leider Gottes nicht oft eingehalten. Wenn man dann nochmal guckt, was macht so ein Praxisanleiter eigentlich in der Arbeit, im täglichen Geschäft, die werden leider Gottes auch immer wieder dazu missbraucht. Ich glaube, ich benutze das Wort wirklich so, wie es klingt, um eben das Alltagsgeschäft am Laufen zu halten. Die werden nicht unbedingt freigestellt, die sind im Nachtdienst, die sind am Wochenende, die sind meistens auch nicht unbedingt mit ihren Schülern in der Schicht eingeteilt. Also es kann so nicht funktionieren. Wobei, es gibt auch Sterne am Himmel, die machen sehr, sehr gut. Also das möchte ich nicht sagen. Jedoch ist es nach wie vor, zumindest in meinem Kreis, den ich so überblicken kann, noch desolat. Ja.
Wenn du jetzt Praxisbegleitung sagst, also das Zusammenspiel zwischen, ich sag mal, Praxisanleitung, Schulen und Pflegeeinrichtungen ist dann, funktioniert nicht so gut, oder?
Auch hier, glaube ich, gibt es große, große Unterschiede. Es gibt Institutionen, da funktioniert es gut. Ich denke vor allem meistens in der klinischen Situation, in Krankenhäusern, die ihre Schule direkt nebenan mit integriert haben. Da sind die Wege meistens ein bisschen kürzer. Aber wenn man Schulen betrachtet, die separiert einzeln stehen, die mit Kliniken, mit ambulanten Pflegen und Seniorenheimen als externe Kooperationspartner zusammenarbeiten, da wird es dann schon oft schwierig, wenn man ein Treffen einmal im Jahr vereinbart und man bekommt von 60 Kooperierenden vielleicht 10 an den Tisch. Es ist eine Herausforderung.
Kennst du ein Erfolgsmodell oder eine Geschichte aus der Praxis, die gegebenenfalls als Vorbild oder als Success Story für die Anleitung dienen könnte, aus deiner Erfahrung?
Ja, also es gibt, ich muss da wieder die Kliniken heranziehen, die es teilweise sehr gut machen, meistens an den Unis, die dann auch diese Akademisierung bereits mit implementiert haben. Da gibt's wirklich Modellvorhaben, die auch eine ganze Station als Lern- und Lehrort verwenden, wo wirklich alle Beteiligten an der Ausbildung mitziehen, sei es Physiotherapeuten, Ärzte, die alle mit an einem Strang ziehen, für und rund um die ganze Pflegeausbildung. Also da gibt's mittlerweile sehr gute Modelle.
Mhm. Ein gutes Modell. Lass uns doch mal ein gutes Modell bauen oder aufzeigen. Bei mir war es so, meine Mama, bevor sie gestorben ist, war im Pflegeheim, im alten Pflegeheim, mein Opa auch so. Jetzt war da, die Menschen, die da gearbeitet haben, waren ganz großartig. Die sind tatsächlich an ihre Grenzen gekommen und ich bin für mich an meine persönliche Grenze gekommen, als ich im Pflegeheim bei meiner Ma gefragt habe, ob die Pflegenden einen Kaffee für mich und meinen Vater hätten. Und die haben gesagt, nee, also solch, das gibt's nicht, ist zu teuer. Dann haben mein Vater und ich denen erstmal Kaffee geholt. So, jetzt ist der Kaffee echt ein banales Beispiel. Was können wir machen, um den Menschen das Arbeiten zu erleichtern? Und jetzt lass uns mal tatsächlich mal nochmal ins Eingemachte gehen. Wir brauchen Menschen, die in der Pflege arbeiten. Das ist gottverdammt unglaublich wichtiger, wenn nicht einer der wichtigsten Jobs, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten. Wir werden älter, es gibt Krankheiten. Wie können wir eine Lanze brechen, um zu sagen, hey, geht in die Pflege? Was macht diesen Job aus und was können wir tun, damit die Leute nicht abbrechen? Ist es ein politisches Thema? Ist es ein gesellschaftliches Thema? Wie können wir denn alle gemeinsam mehr positiven Druck aufbauen, damit diese Jobs auch ihren Stellenwert bekommen? Warum soll ich in die Pflege gehen, Lucia?
Meine persönliche Statement, es gibt keinen besseren Job, keinen besseren Beruf. Für mich ist der Beruf immer noch auch ein Stück weit Berufung. Es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen zu arbeiten. Das lässt sich aber natürlich nicht gut verkaufen. Das sind Floskeln, die oft mal so dahergesagt klingen. Wenn wir, glaube ich, erreichen wollen, dass mehr Menschen oder vor allem mehr junge Leute den Beruf ergreifen. Bei uns sind zum Beispiel auch sehr wenig junge Leute direkt nach der Schule in der Ausbildung in den Klassen. Wir sehen, dass sehr viele Ältere in der Ausbildung sitzen, da nochmal zurückkommen. Vielleicht ist es einfach auch ein Hindernis. Die haben Familie, die haben Haus, die haben Hof, die haben sehr viele Dinge nebenbei laufen und können sich vielleicht auch nicht so gut aufs Lernen konzentrieren, sind auch ein bisschen handicapped mit Schichtarbeit und so weiter und so fort. Aber nochmal zurück, wie können wir den Beruf attraktiver machen, die Ausbildung einmal attraktiver machen? Es braucht Stimmen, einerseits natürlich in der Politik, aus der Pflege. Und wenn ich dann wieder gucke, wer sitzt in unseren Gesundheitsgremien, in den obersten Stellen, dann haben wir Menschen, die gar keine pflegerische Kenntnisse haben oder keinerlei pflegerischen Hintergrund haben. Zum Beispiel Ärzte. Die haben vielleicht mal ein Praktikum gemacht in der Pflege und kennen das vielleicht von der Interdisziplinarität. Aber die vertreten unseren Beruf. Die entscheiden über unsere Gesetzmäßigkeiten und das kann nicht sein. Und wir müssen endlich mal auch gehört und gesehen werden. Nicht nur, dass wir einmal beklatscht werden, was ja auch so oft bereits schon gesagt wird, aber dass wir auch ein eigener, anerkannter Beruf sind mit eigenen Kompetenzen. Und wenn ich da nur mal noch ein Beispiel bringe, wir dürfen nicht mal eine Paracetamol in eigener Verantwortung verabreichen. Das muss erst ein Arzt anordnen und jeder andere geht in die Apotheke und kauft sich das selbst. Also da muss sich was verändern. Ne? Ich darf nicht mal Hustentropfen verabreichen ohne eine ärztliche Verantwortung.
Lucia, Veränderung und Eigenverantwortung. Also wir sind uns sehr, sehr einig, dass es einer der wichtigsten Berufe ist. Und ich würde jetzt sagen, im Teil auch einer der wundervollsten, weil man was mit Menschen zu tun hat und weil man was Gutes tut und weil man da drin sehr aufgehen kann. Jetzt sind die Rahmenbedingungen aber so teilweise, dass es ein Höllenberuf ist und die Leute frustriert sind, abbrechen. Und jetzt, wir haben noch gar nicht über Suizid und Depressionen geredet. Das sind ja auch Themen, die da sind. Aber wo liegt die Verantwortung? Also jetzt sitze oder stehe ich, Roger, hier und denke, hey, wie können wir da alle was zusammen bewegen? Warum geht das Pflegepersonal nicht geschlossen auf die Straße? Und jetzt kommt der Satz, ja, weil wir ja darauf achten, dass es den Leuten gut geht. Aber wenn es euch nicht gut geht, geht es uns allen nicht gut. Wer setzt sich denn für das pflegende Personal ein, das Fachpersonal? Gibt es Verdi für die Pflege? Ich habe keine Ahnung.
Ja, natürlich gibt es hier Organisationen, die sich mit wirklich sehr viel Kraft engagieren. Aber letzten Endes ist es oft ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich denke, es muss sich direkt vor Ort auch einiges ändern. Das heißt, hier sind die Arbeitgeber wieder gefordert. Das System steht einfach auf wackeligen Beinen, solange auch hier private Träger sehr viel noch für sich herausziehen können. Und hier, müssen es mehr überwachende Institutionen werden. Es gibt ja natürlich die Heimaufsichten. Müssen die vielleicht anders agieren? Wenn wir andere Arbeitgeber vergleichen, die zum Beispiel, Fließbandarbeiten oder Arbeiten mit hoher Konzentration, da gibt's Ruheräume, da gibt's Saunen im Haus, da gibt's Gesundheitsförderungen. Das fehlt bei uns einfach noch. Vielleicht fehlt auch noch oft immer wieder mal eine Schulung zu bestimmten Dingen, wie Wissen über, wie stärke ich meine Hygiene, Psychohygiene oder wie gehe ich mit Belastungen um, wie kommuniziere ich vielleicht auch. Ich sage immer zu meinen Schülern, wenn sie aus dem Nähkästchen erzählen, was wieder in der Praxis passiert ist, meine Frage ist immer, haben sie es angesprochen? Der Mut auch, den Mund zu öffnen und gekonnt zu kommunizieren, sich nicht einschüchtern zu lassen, das glaube ich, da müssen wir alle ran. Und die Pflege ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir sind empathisch, wir sind hilfsbereit. Wir lassen sehr viel mit uns machen und wir schlucken sehr viel. Wir lassen uns das 10. Mal anrufen und springen wieder ein. Und das tun wir aus unserer Überzeugung. Wir machen es so gern. Und ich sage auch oft, wenn eine Kollegin erzählt, sie hat die ganze Station alleine geschafft, weil zwei Kolleginnen krank waren, dann ist sie auch noch stolz drauf. Und ich sage,
ja, das ist ja auch Hammer. Und dann soll es bitte bezahlt werden und feiern.
Ja, aber nein, nicht stolz drauf sein. Sowas geht eigentlich nicht, ne? Sowas geht nicht.
Nein, es geht nicht, aber natürlich darfst du, wenn du das gemacht hast und nach Hause gehst, stolz drauf sein, weil du hast es alleine gerockt. Also, dass es nicht so sein sollte.
Ja, das kann aber nicht sein, dass man auf Dinge stolz ist, wo normal 3 oder 4 Personen dafür da sind. Und vielleicht bringen wir da den Bogen wieder zurück. Empathie, Kommunikation lag da mit Sicherheit ja völlig brach. Wo hat eine Kommunikation stattgefunden? Wo war in dieser Zeit ein offenes Ohr? Wo fand eine Beobachtung statt? Wo hat eine Geduld hier ihren Platz gefunden? Das kann nicht sein. Also
ich gebe dir recht, dass man da genau hinschauen muss, aber ich denke auch wieder, dass dieser Mensch, der es gemacht hat, der sollte dafür nicht gerügt, sondern gerühmt werden, weil er uns als Gesellschaft nicht im Stich gelassen hat, dass das nicht sein darf und sein soll. Da gehe ich völlig mit dir mit. Lucia, wir sind tatsächlich, die Zeit ist total fortgeschritten und ich habe noch ganz, ganz viele Sachen eigentlich hier. Da geht es noch um Anerkennungslehrgänge, da geht es um Anerkennung an sich, um Ethik, um Diversity. Ich würde mich total freuen, wenn wir in ganz naher Zukunft das Thema nochmal vertiefen, nochmal reingehen. Sag aber an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit, für den, ich glaube, ersten Einblick in das, was du machst, in den Bereich der Pflege, und freue mich auf alles Weitere, wenn wir wieder miteinander sprechen. Wir werden natürlich Shownotes schreiben, damit ihr draußen noch in die Tiefe reingehen könnt, aber ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir, liebe Lucia. Und an dieser Stelle vielen Dank und hab eine ganz wunderbare Zeit.
Lieber Roger, vielen Dank dir auch und ich freue mich auf weiteres sehr gerne.
Dankeschön. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gut gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn ihr Menschen kennt, die ihr sehr gerne einmal in unserem Podcast hören möchtet. Schaut auch in unsere Shownotes, da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast. Let's talk about Demenz.